Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm kleine, feine Gesetze und große, vielleicht nicht ganz so feine Geldzahlungen. Normalerweise lobt sich die Politik ja eher für große Würfe. Heute aber gab es eine Würdigung im Bundestag fürs Gegenteil.
Ein kleines, feines Gesetz, wie ich finde, mit einer großen Wirkung.
Die sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Svenja Stadler. Und klein und fein findet sie die neuen Teilzeitregeln, die es im Bundesfreiwilligendienst geben soll. Und solch kleine, feine Dinge, die sollen auch gleich Platz haben in diesem Programm. Gar nicht klein, aber fängt es hier an. Aus dem Geschäftsbericht der Deutschen Bank geht hervor, wie viel an Boni gezahlt wird. Fürs amtierende und auch fürs nicht mehr amtierende Spitzenpersonal. Und das alles vor dem Hintergrund grassierender Sorgen vor Stellenabbau, der wohl zu erwarten ist, wenn es zur Fusion mit der Commerzbank käme. Brigitte Scholtes berichtet.
Boni in Höhe von 1,9 Milliarden Euro schüttet die Deutsche Bank für das vergangene Geschäftsjahr an ihre etwa 90.000 Mitarbeiter aus. 400 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Dass überhaupt Boni gezahlt wurden, das hatte Deutsche Bankchef Christian Sewing bei der Bilanzvorlage Anfang Februar verteidigt.
Eins ist klar, dass wir auch weiterhin wettbewerbsfähig zahlen werden. Und natürlich werden die Leistungen so bezahlt, wie sie erbracht worden sind.
So gab es auch 2018 noch 643 Einkommensmillionäre bei der Deutschen Bank. Das könne man so handhaben, meint Philipp Häsler, Analyst von Pareto Securities. Er ist aber skeptisch.
Das ist mit Sicherheit ein Grund, dass man kompetitiv zahlen muss, weil man sonst die Angst hat, dass die Mitarbeiter zur Konkurrenz gehen. Allerdings kann man es natürlich kritisch sehen, warum ein Unternehmen, was so gut wie keine Rendite aufs Eigenkapital erzielt, so hohe Boni zahlen muss.
Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bank zum ersten Mal nach 2014 wieder einen Gewinn eingefahren von gut 340 Millionen Euro. Anders als in den 3 Jahren zuvor verzichtete der Vorstand jedoch nicht auf seine variable Vergütung. Christian Sewing, der im April erst den Vorstandsvorsitz übernommen hatte, erhielt eine Gesamtvergütung von 7 Millionen Euro. Er war aber nicht der Spitzenverdiener im Vorstand. Das war mit fast 9 Millionen Euro der Chef des Investmentbankings Garth Ritchie. Und schließlich flossen auch noch Abfindungen an die Vorstandsmitglieder, die im vergangenen Jahr die Bank verlassen hatten. Davon strich Sewings Vorgänger John Cryan neben seinem Gehalt von 1,9 Millionen Euro noch eine Abfindung von 8,7 Millionen Euro ein. Das alles dürfte bei den vielen Arbeitnehmern der Bank schlecht ankommen, die wegen der möglichen Fusion mit der Commerzbank um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen. Bis zu 30.000 oder 40.000 Jobs stehen auf der Kippe, denn der Hauptsinn einer Fusion wären Kostenersparnisse. Deshalb könnten womöglich 500 Filialen geschlossen werden, will die Bild-Zeitung erfahren haben. Eine Zahl, die Analyst Häsler für realistisch hält.
Egal, wo man hinschaut, auch in vielen mittelgroßen Städten, meistens sind die beiden Filialen direkt nebeneinander. Insofern wäre es natürlich nur logisch, dann zu sagen, man schließt eine dieser beiden Filialen. Insofern ist die Zahl mit Sicherheit realistisch.
Gut 1.000 Zweigstellen betreibt die Commerzbank noch, etwa 500 die Deutsche Bank. Mit einem Zusammengehen könnte die Deutsche Bank aber womöglich auch auf einen Ertragsschub hoffen, denn die Commerzbank ist an der Börse nur knapp ein Drittel ihres Buchwerts wert. Deshalb könnte bei einer Übernahme ein sogenannter Badwill entstehen, erklärt Philipp Häsler von Pareto Securities.
Das ist letztendlich ein Gewinn, der dann bei dem übernehmenden Unternehmen auftritt. Damit könnte man halt Teil der Restrukturierungsaufwendungen etc. finanzieren. Die Frage ist wohl auch, ob die Aufsicht das so genehmigt.
Trotz eines solchen Vorteils ist aber die weltgrößte Fondsgesellschaft BlackRock, die bei beiden Banken Großaktionär ist, noch nicht vom Sinn einer Fusion überzeugt.
Brigitte Scholtes war das. Der EU-Gipfel gestern stand völlig unter dem Eindruck der kurzfristigen Brexit-Verlängerung, sodass fast untergeht, was es an anderen Zukunftsfragen für Europa gibt. Diese zum Beispiel. Wie stellt sich Europa zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt zu China? Ist China ein Partner? Ist es ein Rivale? Wenn letzteres, wie fair geht es dann zu in diesem Wettbewerb? Bettina Klein hat den Gipfel beobachtet, hat die Gipfelabschlusserklärung gelesen. Was steht drin über China?
Explizit zu China steht nur drin, dass man sich ausgetauscht und den Gipfel EU-China am 9. April vorbereitet hat. Das ging ja heute Vormittag Hand in Hand mit der Diskussion über Industriepolitik insgesamt. Und das ist in jeder Hinsicht erst der Anfang eines Prozesses, der jetzt angeschoben wird. China ist vom gestrigen Abendessen, bei dem es ja dann wieder nochmal um Brexit gehen musste, auf eine gedrängte Agenda heute Vormittag gerutscht. Aber das Thema bleibt von zunehmender Wichtigkeit. Ziel ist, Sie haben es angedeutet, ein fairer Wettbewerb und gleicher Marktzugang. Das ist nicht gegeben und das will die EU eben ändern. China ist ein Wettbewerber und ein Partner und ein Rivale, so heißt es jetzt, auch in politischer Hinsicht natürlich. Man will die ganzen Wirtschaftsbeziehungen auf EU-Ebene heben. Jeder macht ja im Augenblick noch so ein wenig seins. Stichwort Italien und die Seidenstraße, dann die Diskussion um 5G und die Frage, ob Huawei da mitmachen darf oder ob es ausgeschlossen werden soll. Zum Letzteren übrigens wird die Kommission in 14 Tagen einen eigenen Vorschlag vorlegen, weil sie auch diese Frage gerne auf europäischer Ebene geregelt sehen will.
Selbst gesagt, verwandt mit der China-Thematik, aber übergeordnet die Industrie- und Wettbewerbspolitik, die ja im Zeichen eines stärker werdenden Nationalismus und Protektionismus in der Welt eine neue Bedeutung bekommen hat. Was stellt sich Europa da vor?
Also gerade Deutschland und Frankreich drängen auf eine neue gemeinsame Industriepolitik und bis Ende des Jahres soll die Kommission nun ein Papier dazu fertigstellen. Die EU soll den Binnenmarkt stärken und vertiefen. Zukunftsfester könnte man sagen, etwa in der Dienstleistungs- und in der Digitalwirtschaft. Ein Wunsch ist auch, die Wettbewerbspolitik so auszurichten, dass europäische Unternehmen eben nicht mehr nur untereinander Spielregeln befolgen müssen, sondern dass man auch einen Blick darauf hat, wie Unternehmen sich global aufstellen. Es gab ja sogar den deutsch-französischen Vorschlag, Kommissionsentscheidungen zum Beispiel bei Fusionen überstimmen zu können, ähnlich wie bei Ministerentscheidungen auf nationaler Ebene. Das sehen andere Staaten nicht ganz so. Da muss man die Diskussion jetzt abwarten.
Es gab auch was zu feiern heute, 25 Jahre europäischer Wirtschaftsraum. Und da wären wir doch wieder bei den Briten. Kann der Blick ein Vierteljahrhundert zurück ein Vorbild sein für die künftigen Beziehungen zu Großbritannien?
Ja, das war vielleicht ein Hintergrund, dass heute auch nochmal an diesem Tag, an dem der Brexit ja immer noch auf der Tagesordnung stand, auch nochmal sehr klar herauszustellen. Wir erinnern uns, dazu gehören ja Norwegen, Liechtenstein und Island. Man hat mit diesen drei Nicht-EU-Staaten eine sehr starke Binnenmarktverbindung, eine sehr enge Form der Wirtschafts- und Handelskooperation, die man demonstrieren wollte. Großbritannien ist da sehr zögerlich. Wir erinnern uns die Diskussion, soll es das Modell Norwegen sein? Das heißt ja, man befolgt alle Spielregeln hier, zieht auch Nutzen daraus, aber hat eben keine Stimmrechte im Europäischen Rat. Da war Großbritannien bisher sehr, sehr zurückhaltend. Ob das Ganze nochmal eine neue Dynamik bekommen wird in den nächsten Wochen und Monaten, da dürfen wir, glaube ich, weiter gespannt sein.
Aus Brüssel vom EU-Gipfel war das Bettina Klein. Vielen Dank. Angesichts drohender US-Strafzölle auf europäische Autos will die EU die Handelsgespräche mit den USA vorantreiben. Auch das wurde auf dem Gipfel bekräftigt. Wobei Frankreich aber auf die Bremse tritt bei einer Entscheidung über ein formales Verhandlungsmandat an die EU-Kommission. Denn Trump will die Handelsgespräche auf die Landwirtschaft ausweiten und Paris fürchtet in dem Fall Nachteile für seine Bauern. Also offen, wie es weitergeht. Mittlerweile lässt sich aber eine Bilanz ziehen, was sich getan hat, seit Donald Trump vor einem Jahr Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte erhoben hat. Martin Ganselmeier dazu.
Für den Wirtschaftsexperten Jakob Kierkegaard sind Trumps Zölle auf Stahl und Aluminium ein Musterbeispiel dafür, wie kontraproduktiv Zölle sind, die eigentlich die heimische Produktion schützen sollen. Kierkegaard arbeitet für das Patterson Institute for International Economics, eine Denkfabrik in Washington, die untersucht hat, welche Folgen Trumps Zölle haben. Eindeutige Gewinner sind einige wenige Stahlkonzerne und Aluminiumhersteller in den USA.
They have been able to charge higher prices.
Sie konnten höhere Preise verlangen, weil ausländische Wettbewerber jetzt Importzölle zahlen müssen. Deshalb haben sie höhere Gewinne gemacht und einige Hochöfen wieder eröffnet. Tatsächlich stiegen die Preise für Stahl in den USA zeitweise um 30% an. Auch die Stahlarbeiter konnten sich über höhere Löhne freuen. Allerdings schufen die Stahlkonzerne im vergangenen Jahr nur 200 neue Jobs. Zu den Verlierern von Trumps Zöllen gehörten dagegen zahlreiche metallverarbeitende Unternehmen. darunter viele kleine und mittlere Betriebe mit insgesamt 1,4 Millionen Beschäftigten. Sie litten unter den höheren Stahl- und Aluminiumpreisen. Am heftigsten betroffen waren ausgerechnet die großen Autohersteller in den USA, betont Jakob Kierkegaard.
The biggest ones there are probably...
Sowohl Ford als auch General Motors haben gesagt, dass sie aufgrund der Schutzzölle jeweils mehr Kosten in Höhe von 1 Milliarde Dollar hatten.
Each company about $1 billion.
Die Folge? Ford und GM wollen wegen der gestiegenen Herstellungskosten Werke schließen, was Donald Trump heftig kritisiert. Unter dem Strich, meint Wirtschaftsexperte Kierkegaard, überwiegen die Nachteile von Trumps Zöllen bei weitem die Vorteile.
Far exceeds the benefits.
Jeder neu geschaffene Job bei den Stahlherstellern hat andere US-Unternehmen fast eine 500.000 Dollar gekostet.
Other companies in the US almost $500,000.
Zu den Verlierern gehören auch jene US-Unternehmen, die von Vergeltungszöllen der EU, Kanadas oder Chinas betroffen sind. Die Farmer konnten deutlich weniger Soja, Mais und Schweine ins Ausland verkaufen. Die Exporte der Whisky-Hersteller brachen in der zweiten Jahreshälfte 2018 um 11% ein. Und der von Trump anfangs hofierte Motorradhersteller Harley-Davidson verlagert wegen der höheren Stahlpreise in den USA und wegen der Vergeltungszölle Teile seiner Produktion nach Europa und Asien. Trotz dieser eindeutig negativen Folgen droht der US-Präsident mit weiteren Zöllen auf ausländische Autos und Autoteile. In erster Linie treffe dies die deutschen und japanischen Autohersteller, sagt Wirtschaftsexperte Kierkegaard. Letztlich würden jedoch die US-Bürger die Zeche zahlen. Autos in den USA würden 10-15% teurer. Die höheren Preise müssten die Verbraucher bezahlen. Das wird ihnen nicht gefallen. Deshalb warnen auch die amerikanischen Autohersteller vor Zöllen auf Importautos. Denn auch sie führen fast die Hälfte ihrer Autoteile aus dem Ausland ein. All dies spricht nach Einschätzung von Kierkegaard dagegen, dass Trump den Handelsstreit mit der EU weiter eskalieren wird, zumal bei den Verhandlungen mit China noch kein Erfolg in Sicht ist.
Martin Ganselmeier war das. Und Themenwechsel. Der Bundestag beschloss heute ein Gesetz, vielleicht nur ein Gesetzchen. Es war immerhin eine Abgeordnete von der Regierungsbank, die sagte, da ginge es jetzt um ein kleines, feines Gesetz. Aber manchmal wenden eben die kleinen Neuregelungen das Leben der Menschen ins Positive. Dirk Rodenkirch berichtet über neue Regeln für junge Menschen, die sich zum Freiwilligendienst entschlossen haben.
Die Neuerung betrifft junge Leute unter 27. Die können künftig ein freiwilliges Jahr in sozialen oder kulturellen Einrichtungen oder auch im Umweltschutz in Teilzeit ableisten. Für Ältere gilt das bereits. Svenja Stadler von der SPD freut sich über die breite Zustimmung für das Gesetz.
Ein kleines, feines Gesetz, wie ich finde, mit einer großen Wirkung.
Es soll Freiwilligendienste attraktiver und flexibler machen. Um das Teilzeitangebot wahrnehmen zu können, müssen junge Menschen aber triftige Gründe haben.
Die Betreuung eines Kindes zum Beispiel oder die Pflege eines Angehörigen. Aber auch eigene persönliche bzw. gesundheitliche Einschränkungen.
Außerdem muss die Einsatzstelle der Teilzeit zustimmen. Sie muss mindestens 20 Stunden umfassen. Für junge Menschen sind Freiwilligendienste eine Möglichkeit, sich nach der Schule zu orientieren. Sie sammeln praktische Erfahrungen in Krankenhäusern, Kindergärten oder auch in der Flüchtlingshilfe. Mehr jungen Leuten solche Gelegenheiten zu bieten, halten alle Fraktionen im Bundestag für einen richtigen und wichtigen Schritt. Auch die AfD unterstützt das Gesetz. AfD-Familienpolitikerin Nicole Höchst beklagt aber:
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland kann sich nach wie vor einen Freiwilligendienst nicht leisten.
Der Dienst ist und bleibt nämlich unbezahlt. Die Freiwilligen bekommen nur ein Taschengeld, maximal 402 Euro im Monat. Auch die anderen Oppositionsparteien sehen in dem Gesetz nur einen kleinen Schritt, um Freiwilligendienste attraktiver zu machen. Anna Christmann von den Grünen vermisst den großen Wurf.
Frau Ministerin, für dieses Ziel, attraktivere Freiwilligendienste, braucht es eben sehr viel mehr als diese Teilzeitregelung. Und auch wenn ich das sehr begrüße, dass wir hier 2 Wochen hintereinander zur besten Zeit im Plenum über Freiwilligendienste sprechen, kann es doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben nur ein sehr kleiner Fortschritt ist.
Katrin Werner von der Linken beklagt, dass viele parteiübergreifende Vorschläge für das Gesetz von der Ministerin nicht umgesetzt wurden.
Und wir finden, dass wir eben einen Bundesfreiwilligenpass brauchen, der Vergünstigung Kultur-, Freizeit-, Sporteinrichtungen ermöglicht. Warum haben Sie nicht die Initiative aufgegriffen, freie Fahrt für Freiwillige in den öffentlichen Nahverkehr?
Bundesfamilienministerin Giffey hofft, die Zahl der Freiwilligen auf 120.000 pro Jahr steigern zu können. Derzeit machen jährlich mehr als 80.000 junge Menschen freiwillig ein soziales oder ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Silvia Pantel von der CDU meint, die Koalition sei auf dem richtigen Weg.
Für 2019 stellen wir 65 Millionen Euro mehr für die Freiwilligendienste zur Verfügung. Erstmals haben wir damit auch unterstützende Maßnahmen für Freiwillige mit Behinderung beschlossen. Damit können 5.000 neue Bundesfreiwilligendienstplätze geschaffen werden.
Die FDP hat dafür geworben, auch Rentner bei den Freiwilligendiensten mehr einzubinden. Der Antrag der Liberalen fand bei den anderen Parteien aber keine Unterstützung. Unter anderem, weil es schon jetzt zu wenig Plätze für junge Menschen gäbe.
Dirk Rodenkirch war das. Hunderte Millionen Passwörter, die im Klartext gespeichert wurden. Diese Panne hat Facebook gestern eingeräumt. Heute hagelt es Kritik. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Barner.
EU-Justizkommissarin Vera Jourova rief dazu auf, Facebook zu verlassen. Bundesjustizministerin Katharina Barley attestierte dem Netzwerk erschreckende Unprofessionalität und der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber bezeichnete den Vorfall als skandalös. Es müsse geklärt werden, ob Facebook gegen Meldepflichten gemäß der Datenschutzgrundverordnung verstoßen habe. Laut Facebook ist die Panne im Januar bei einer Routineüberprüfung entdeckt worden. Die seit vergangenem Mai greifende Datenschutzgrundverordnung sieht unter anderem eine Meldefrist von 72 Stunden vor. Die Krise bei Boeing verschärft sich. Die erste Fluggesellschaft hat nun ihre Absicht bestätigt, einen Großauftrag zu stornieren. Indonesiens staatliche Fluggesellschaft Garuda will eine Bestellung über 49 Maschinen des Typs Boeing 737 Max rückgängig machen. Der Wert der Bestellung liegt nach Listenpreis bei mehr als 4 Milliarden Euro. Bei Großaufträgen sind aber starke Rabatte üblich. Die Fluglinie begründete die Entscheidung damit, dass ihre Passagiere nur noch wenig Vertrauen in dieses Flugzeug hätten. Trotz der schwächelnden Konjunktur rechnen Arbeitsmarktforscher für 2019 mit einem etwas stärkeren Rückgang der Arbeitslosigkeit als zunächst angenommen. Mit 2,2 Millionen werde die Zahl der Arbeitslosen im Jahresschnitt um rund 140.000 niedriger ausfallen als im Vorjahr. Das geht aus der Frühjahrsprognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Das wäre der niedrigste Stand seit 1990.
Eva Barner war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Barrick heißt der größte Goldbergbaukonzern der Welt. Jährlich fördert das im kanadischen Toronto ansässige Unternehmen rund 200 Tonnen. Aktiv ist der Konzern in mehr als 20 Ländern. Dort, wo Barrick seine Minen betreibt, hat das Unternehmen jedoch oft einen zweifelhaften Ruf. Menschenrechtsaktivisten machen den Konzern verantwortlich für Gewalt und für Umweltschäden. Julian Bernstein berichtet über den Goldkonzern und die schmutzigen Seiten des Edelsteinabbaus.
Barrick is the world's largest gold producer. We're geographically diverse with world-class assets on five continents.
Gegenüber der Öffentlichkeit präsentiert sich Barrick Gold als Vorzeigeunternehmen. Auf fünf Kontinenten ist der kanadische Goldbergbaukonzern aktiv. In seinen Minen komme neueste Technologie zum Einsatz, selbstverständlich im Einklang mit höchsten Umweltstandards.
Mitigating our impact on the environment and sharing the benefits of mining with our host communities.
Der Gewinn werde zudem mit den Gemeinden, in denen die Firma tätig ist, geteilt. So heißt es zumindest in diesem Werbefilm, der ganz im Sinne des Unternehmensgründers Peter Munk sein dürfte. Munk, ein in Ungarn geborener Holocaust-Überlebender, gelang es, seine Barrick Gold Corporation in nur 25 Jahren zum größten Goldproduzenten der Welt zu machen. Voriges Jahr verstarb der Gründer hochbetagt, von kanadischen Medien nicht nur als Visionär, sondern auch als Philanthrop gefeiert. Denn in seinen letzten Lebensjahren bedachte er seine Heimatstadt Toronto mit großzügigen Geldgeschenken. Doch das Bild des Unternehmers und seiner Firma ist schillernd. Regelmäßig finden Proteste gegen Barrick statt. In Toronto, bei der jährlichen Hauptversammlung, forderten Demonstranten die Aktionäre in der Vergangenheit auf, ihre Investitionen abzuziehen. Der Grund sind Barricks hochumstrittene Auslandsaktivitäten, etwa in Papua-Neuguinea. Seit 2006 betreibt Barrick dort die Porgera Goldmine. Gemeinsam mit zwei Partnerunternehmen baut Barrick in Porgera jährlich rund 14 Tonnen Gold ab. Den Preis dafür zahlen jedoch die direkten Anwohner der Mine, kritisiert Catherine Kumans von der NGO Mining Watch Canada.
The mine dumps all of its waste directly into the valley surrounding the pit.
Die Mine lädt ihren ganzen Müll direkt in das Tal, das die Mine umgibt. Der Schutt und die schlammigen Rückstände sind nicht nur giftig. Sie sind auch deswegen gefährlich, weil die Anwohner sie überqueren müssen, wenn sie von einem Ort zum anderen gelangen wollen. Dabei können sie sogar sterben, denn diese Rückstände verhalten sich manchmal so wie Treibsand. Die Leute sagen selbst von sich, dass sie dort wie Schweine leben.
Die Zustände in Papua-Neuguinea sind kein Einzelfall. Ähnlich miserable Lebensbedingungen herrschen in Tansania rund um die von einem Tochterunternehmen von Barrick betriebene Goldmine North Mara. An beiden Standorten gäbe es laut NGOs nicht nur gravierende Umweltschäden, die lokale Bevölkerung leide unter Zusammenstößen mit dem privaten Sicherheitsdienst des Unternehmens. Denn ein Teil der Anwohner lebt selbst vom Goldabbau. Dafür nutzen sie die Abfallprodukte auf dem Minengelände, aus denen sich weiterhin kleinere Goldmengen gewinnen lassen. Doch das ist illegal, erklärt Catherine Kumans von Mining Watch.
Wenn die Leute mangels Alternativen auf dem Minengelände in den Abfallprodukten nach Gold suchen, werden sie von den Sicherheitskräften häufig angegriffen. Viele Frauen wurden Opfer von Gruppenvergewaltigungen. Viele Männer wurden erschossen, zusammengeschlagen oder verstümmelt. An beiden Orten ist es extrem brutal.
Interviews zu den Vorwürfen gibt Barrick selten. Auch eine Anfrage des Deutschlandfunks ließ das Unternehmen unbeantwortet. Der streitbare kanadische Intellektuelle Alain Deneau fordert seit Jahren eine bessere Kontrolle der Auslandsaktivitäten kanadischer Firmen.
Une commission d'enquête indépendante avec un pouvoir.
Dafür brauche es eine unabhängige Untersuchungskommission. Diese Kommission solle das Recht besitzen, Unternehmen zu befragen, Daten anzufordern und in letzter Konsequenz auch Strafen zu verhängen. Und am Ende müssten die verursachten Schäden öffentlich anerkannt werden. Davon ist Kanada weit entfernt. Nach langen Diskussionen hat sich die Regierung von Justin Trudeau im vorigen Jahr immerhin dazu durchgerungen, einen staatlichen Ombudsmann einzusetzen, an den sich Opfer von Barrick Gold und anderer kanadischer Unternehmen wenden können. Eilig scheint man es damit jedoch nicht zu haben. Bis heute ist die Stelle vakant.
Julian Bernstein war das über die umstrittenen Geschäfte des weltgrößten Goldminenkonzerns. Und trotzdem sparen wir sie noch auf. Die routinemäßige Frage nach dem aktuellen Goldpreis. Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Bei Ihnen sind die Rezessionsängste zurückgekehrt.
Ja, und ziemlich mit voller Wucht. Und für solche Rezessionsängste gibt es durchaus Gründe. So hat sich die Stimmung in der Industrie erheblich eingetrübt. Die Geschäfte laufen so schlecht wie seit 6 Jahren nicht mehr. Brexit, Handelsstreit, Schwäche der Automobilindustrie, all das macht sich bemerkbar. Eigentlich fing der Börsentag ganz gut an. Immerhin ist der Brexit ja verschoben worden. Wie in englischen Zeitungen zu lesen ist, wird das Parlament wohl nächsten Dienstag oder Mittwoch erneut über den Deal abstimmen. Aber ob aller guten Dinge drei sind, das muss man hier bezweifeln. Und der DAX verabschiedet sich mit einem Minus von gut 1,5% ins Wochenende. Der DAX fällt auf 11.364 Punkte. Die Wochenbilanz minus 2,6%. Auch an der Wall Street sieht es trüb aus. Auch der Dow Jones rutscht um 1,5% ab.
Und dann war es ja durchaus folgerichtig, dass die schwächsten Werte im DAX die Industriekonzerne waren, noch vor den Autos.
So ist es. Die konjunktursensiblen Aktien kriegen das natürlich am stärksten ab. Denn die Unternehmen bekommen den Abschwung ja auch am stärksten zu spüren. Bei ThyssenKrupp und Siemens geht es um 3,5% runter.
Wer hat sich denn gegen den Trend besser gehalten?
Zum Beispiel Wirecard. Wirecard gehört zu den Favoriten. Die Aktien 2% höher. Dieser Wert ist eigentlich aber zum Spielball geworden, fällt immer wieder durch heftige Ausschläge auf. Aktien von RWE und E.ON ebenfalls sehr gefragt. Da kommt Rückenwind von der US-Bank Goldman Sachs. Die hat die Aktien zum Kauf empfohlen und das verschafft RWE den Spitzenplatz.
Bevor wir auf die Nebenwerte gucken, etwas anderes. Gestern hat ja Jeanshersteller Levi's sein Börsendebüt gehabt. Ziemlich gut gelaufen ist das. Und heute wirft das die Kleiderordnung auf dem Parkett über den Haufen, erzählen Sie.
Ja, die New Yorker Börse hat heftig gemenschelt. Wegen des Levi's Börsengangs wurde sogar die No-Jeans-Regel aufgehoben. Außergewöhnlich viele Händler wurden in Jeans auf dem Parkett gesichtet. Das kann der Börsengang eines Tech-Unternehmens nicht leisten. Auf jeden Fall ist Levi's fulminant an die Börse zurückgekehrt. Die Aktien steigen weiter.
Dass es das überhaupt noch gab, ein Jeans-Verbot, gar nicht zu fassen. Jetzt aber doch die Nebenwerte.
Ja, da muss man Hapag-Lloyd erwähnen. Nicht jedes Unternehmen stimmt nämlich ein Klagelied an Deutschlands größte Reederei. Hapag-Lloyd ist extrem optimistisch. Der Konzern traut sich in diesem Jahr im besten Fall sogar eine Gewinnverdopplung zu. Hapag-Lloyd profitiert von höheren Transportmengen und höheren Preisen. Zum Euro. Die Rezessionssorgen belasten auch den Eurokurs. Der Euro sinkt unter die Marke von $1.13. Auch bei Anleihen ist es zu sehen, die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 2,77 Euro. Die Umlaufrendite sinkt um 4 Basispunkte auf minus 0,07%. Ja, und Gold steigt. Der Preis von Gold von der Feinunze verteuert sich um $3 auf $1.313.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Dina Netz. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.